Horst!
Ich habe es genau falsch rum gemacht. Ich habe erst hoch und dann tief.
Ja, die Musikalität ist uns ja nicht in die Wiege gelegt worden. Da sind jetzt,
ich finde, ein Versuch noch, ein Versuch noch.
Das ist jetzt eine Sache, die man sich merken muss. Und zwar Nase zu bei Piratensender.
Genau, das ist richtig. Also wir versuchen es nochmal.
Piratensender.
Nee, Host. Ich glaube, das war ein guter Take.
Ja. Ja, ja, da werden unsere Hörer vollstes Verständnis haben, dass man für diese Genialität zwei Anläufe braucht.
So ist das bei Leuten vom Land, womit wir schon beim Thema wären heute, Simon. Ne? Wir hatten es ja letztes Mal verzweifelt versucht und dann irgendwie eine Stunde lang total verhaddert. Aber heute sind wir direkt voll dabei. Es geht um...
Susan, verzweifelt versucht. Es geht um Landluft. Es geht um... wir sind die Kinder vom Süderhof, vom Bauernhof. Wir sind Bauernhofkinder.
Also Susan verzweifelt versucht. Den Film gibt's nicht. Es gibt Susan verzweifelt gesucht mit Madonna. Der spielt in New York. Das ist das Gegenteil von Landluft. Aber wie kommst du da drauf? Was ist so? Hast du gerade oder hast du ein Porno gesehen, der so hieß, Simon, um direkt mal beim Thema einzusteigen?
Ich habe nicht so gut geschlafen heute. Ich gebe es zu. Ich wurde von Schreiattacken nachts um 1.30 Uhr geweckt und um 3 Uhr auch nochmal.
Die Schreiattacken waren von deiner Freundin.
Ja. Hau endlich ab. Ja. Und dann hat sich jetzt dieses Kinoplakat mit Madonna und dieser anderen Frau, es hatte sich gerade eingebrannt. Blöd, ne? Jetzt komme ich schon wieder vom Thema.
Rosanna Arquette war die andere, die so ein bisschen immer wie eine Maus aussah.
Ah, okay. Ey, aber heute total, wir liefern heute Straightness ab. Wir liefern heute Straight-Anekdotenkiste, Nostalgie, unsere gemeinsame Vergangenheit. Denn heute wollen wir ja mal den Joker, den wir haben, dass wir Brüder sind und eine gemeinsame Jugend verbracht haben, den wollen wir heute ja mal ausspielen.
Richtig? Ja, und wir sind zusammen aufgewachsen in Ostwestfalen auf dem Lande auf einem Bauernhof. Kühe gab es nicht, muss man dazu sagen. Es gab nur Schweine. Und es gab sogar Schweine, also die Tiere Schweine gab es auch. Wie fandst du den Kanauer?
Doch, den konnte man abfeuern. Ja. Ich bin ja immer so ein Zahlen-Otto. Deswegen kann ich auch euch heute nicht mit Zahlen verschonen. Also unser Bauernhof hatte Kühe bis 1969. Und Schweinemast, da hatte ich ja schon im letzten Podcast drüber gesprochen. Genau, es gibt Ferkelzucht, Schweinemast und Schlachterei und so. Und wir hatten zu unseren Hochzeiten 420 Schweine.
Ja, das ist so ein mittelständischer Betrieb, der ist nach heutigen Maßstäben winzig klein. Und unser Vater hat dann irgendwann, als er 65 wurde, einfach beschlossen, wisst ihr was? Schluss mit der Schweinerei, ich gehe in Rente und verbastel diese ganzen Ställe in, ja, teilweise Wohnungen.
Ja, Strukturwandel, nennt man Strukturwandel? Nee, umfunktioniert, genau. Dazu sei gesagt, dass das auch dann auf der Kippe war. In den 90er Jahren wurde es dann auch zunehmend schwer mit so einer Größenordnung von über 400 Schweinen. Konnte man nicht wirklich mehr existieren und dann hätte man investieren müssen. Größere Ställe, 1000 Schweine, vielleicht sogar 2000. Und so ist es dann passiert, dass viele Bauernhöfe einfach aufgegeben wurden. Dann in dem Zeitraum, ne? 95, 2000, 2005. Und dass sich eben die großen Bauernhöfe da durchgesetzt haben, denn es wird ja auch nicht mehr so viel bezahlt. Okay, das war jetzt so ein bisschen volkswirtschaftliches Blabla, was ich mir nicht verkneifen konnte. So, jetzt, es wurde umgebaut vom Schweinestall in eine Wohnung. Also bei mir im Kinderzimmer wurde auch oft umgebaut von einem Kinderzimmer in einen Schweinestall.
Bei dir im Kinderzimmer wurde erstmal umgebaut. Was meinst du damit? Bei dir wurde doch umgebaut, das Schwimmbad wurde doch. Also es ist ja so, wenn man auf dem Lande wohnt, hat man ja diverse Quadratmeter zur Verfügung. Und unsere Eltern hatten das alte Haus 1973 dann praktisch, nee, sie haben es nicht 1973 verlassen, es wurde dann beschlossen, ab 73 ein neues zu bauen. Und das alte zu vermieten. Und weil man die Quadratmeter hatte, haben sie auch in Angriff genommen, ein Schwimmbad, ein Hallenbad zu bauen.
Ein Hallenbad.
Und das Hallenbad mit Schiebetür zum Garten. Und da kam dann das Jahr 1977 dazwischen mit der Ölkrise, wo klar wurde, dieses Hallenbad ist wirklich eher für Ölscheichs geeignet, von den finanziellen Kosten der Unterhaltung. Und vielleicht bauen wir das jetzt doch nicht fertig, so dass dieses Hallenbad immer ein Rohbau blieb und eine Art Halle, in der dann so Gartenutensilien und so Schrott, der rumstand, wurde da einfach abgestellt.
Ja, Schrott vielleicht.
Nein, nicht Schrott, so Sachen, die rumstanden. Das war eigentlich eine Art Scheune dann. Das war eine Art Schuppen.
Schuppen, ja, genau. Hm. Und da wurde mein Zimmer reingebaut.
Ja, erstmal wurde das nicht unten in das Bassin reingebaut, sondern das wurde dann praktisch mit einer Holzdecke abgedichtet und darauf bekam Simon sein Zimmer. Das war sein erstes großes Zimmer und da hat er dann drin gewohnt und das hatte zur Folge, dass Simon in seinem Zimmer so eine Schiebetür zum Garten hatte. So hat der feine Herr gewohnt, auch wenn er es nicht verdient gehabt hat, aber so war es, wie der feine Herr.
Ja, ich hatte dann schon relativ früh Freiheiten, die meine älteren Brüder ja nicht so wirklich hatten, denn ich hatte Hinterausgänge.
Hinterausgänge. Ja, Hinterausgänge. Die Schiebetür, mit der du durch den Garten dann auch manchmal zu deiner Freundin rübergehuscht bist, wie sich später herausstellte.
Ist das passiert? Ja, ich glaube ja, ne? Und umgekehrt auch. Und meine Freundin ist da auch manchmal reingehuscht durch die Schiebetür. Ja, ja. Ja.
Sind da vielleicht auch mal ein paar Nutten reingehuscht, Simon?
Ein paar Nutten.
Ja, sodass du per Handy, konntest du per Handy einfach so fiese Zuhälter anrufen und so. War sowas möglich, Simon?
Das war noch nicht möglich.
Weil denn, es gab keine Handys und als wir Handys hatten, überhaupt gar keinen Empfang. So, bis heute gibt es nämlich in Nios, und darauf will ich hinaus, keinen Empfang. Immer wenn wir bei unseren Eltern zu Besuch sind, ist das Essig.
Ja, Nios ist immer noch ein Funkloch. Und das erste Handy, was ich gesehen habe, war in der Cinema Timothy Dalton, James Bond, eine Lizenz zum Töten und er telefoniert mit dem Handy auf dem Boot.
Ja,
oder?
Ja, das ist aber der Film davor, ist aber egal.
Der davor.
Der Haupt ist tot. Ja, ich weiß aber, was du meinst und das war so ein Riesenknochen, den er da hatte, ne?
Riesenknochen und ich dachte, krass, der telefoniert da einfach so, abgefahren.
Ja. Ja, Simon, das ist ja bis heute für die Kinder in Niehorst immer noch abgefahren, wenn sie dieses Foto von Timothy Dalton sehen.
Ja, so ist es. Ja, so ist es. Und wir wohnten, kann man schon sagen, neben so einer harten Kurve. Neben so einer ganz steilen Kurve. Und zwar erst kommt so eine Gerade, auf der kann man als Motorradfahrer wahnsinnig gut beschleunigen.
Dann die Gerade ist schon sehr lang, dann kommt die Kurve und dann kommt wieder eine sehr, sehr lange Gerade.
Da kommt aber mal eine richtige 200 km/h Gerade.
Ja.
Was zur Folge hatte, dass so in den 80ern einmal im Jahr da ein Toter war.
Ja.
Bei uns, so kann man sagen, nicht?
Ja.
Das war natürlich bitter. Nicht so schön. Ja, das war bitter.
Nein, das stimmt. Ja, ja. Es gab diesen Fall, wo an unserem Haus an der Straße ein langer LKW geparkt hat. Und jetzt kam ein Motorradfahrer durch die Kurve. Er kam von Halle. Er kam durch die Kurve. Das Erste, was er dann sah, war ein parkender LKW, könnte man sagen. Er fuhr also links raus auf die Mitte der Straße, um an dem LKW vorbeizufahren, hatte so viel Gas drauf, ich weiß auch nicht, warum die Motorradfahrer in dieser Kurve immer so viel Gas noch hatten, fuhr also links in der Mitte der Straße an dem LKW vorbei und in dem Moment fuhr unsere Nachbarin praktisch bei uns aufs Grundstück, das heißt, sie kreuzte die Straße und stand für einen Bruchteil einer Sekunde, natürlich in dem fahrenden Auto, quer auf der Straße. Der Motorradfahrer knallte ihr seitlich rein, flog über den Kühler und lag auf der Straße und ich guckte nur und sah diesen Motorradfahrer auf der Straße liegen und da lebte er noch, aber er kam ins Krankenhaus und verstarb dann ein paar Stunden später. So ist es gewesen. Ja, so ist es gewesen und das war ganz bitter und unsere Nachbarin, die da gar nichts für konnte tatsächlich, war natürlich total verstört.
Ja, sowas, du bist sicher, dass sie abgebogen ist und nicht rückwärts rausgefahren ist und dann das Heck hinter dem LKW hervorkam?
Nein, sie kam aus der Stadt, glaube ich, und wollte aufs Grundstück fahren und der Typ ist so geheizt vorm LKW vorbei und ist seitlich in das Auto reingeballert.
Ah, ja, das...
Ich weiß auch nicht, warum dieser bescheuerte LKW da so stand. Keine Ahnung. Aber auf dem Lande passierten einfach solche Sachen. Das ist genauso wie, ich kam auch mal von einer Party wieder nachts. Das war irgendwie 4 Uhr habe geblinkelt draußen. Es war eine Totenstille. Blitzeis. Ja, na, das war noch was anderes. Das war sogar im Sommer, was ich meine. Ich pinkelte, Totenstille, höre ein Autogeräusch und einen Megalärm. Bin dann zu der Kurve gegangen. Stille. Da sehe ich ein Auto im Graben liegen und ein Engländer, schwarzer Hautfarbe, taumelte über die Straße, blutüberströmt mit seinen Augen und war völlig irritiert, was passiert war. Und blutete vom Ohr runter, hatte so einen Anzug an und es war total gespenstisch, weil der natürlich total unter Schock stand. Und da habe ich dann direkt Krankenwagen gerufen und die haben den natürlich dann verarztet. Aber das war ein gruseliges Szenario. Stille, Lärm, dann wieder Stille und dieses Auto rauchend im Straßengraben und der Mann, der da so rumirrte. Der dann natürlich der Fahrer war. Also gruselig.
Und einmal war da diese Silvesternacht, ne? Da gab es dieses Blitzeis.
Gab's Blitzeis, ja.
Und unsere Eltern machten sich schon Sorgen, weil du spät von der Party wieder kamst, was aber eigentlich kein Problem war. Nur war die Sache, dass Papa schon den einen oder anderen mit einem Trecker rausgezogen hatte, ne? Oder irgendwas. Und
richtig.
Am nächsten Morgen bin ich...
Ein Auto aus dem Graben. Der hat freundlicherweise mit seinem Trecker ein paar Autos aus dem Graben gezogen gehabt. Das Eis war so glatt. Das war so glatt, dass bei der winzigsten Bewegung des Autos die ganz langsam abschoben und in den Graben kippten.
Und so ein Trecker geht eigentlich immer. Also der kann sich auch festfahren. Aber bei so Eis funktioniert der dann auch irgendwie. Und ich bin dann als kleiner Stöpke am nächsten Morgen da rumgerannt. Und es war wirklich so... Alle 100 Meter lag ein Auto im Straßengraben. Also 4 oder 5 bei uns in Sichtweite.
Ja.
Das war ordentlich.
Ja, die hatten mich ja dann von der Party abgeholt, bei der Nicole. Die war ja, sagen wir mal, Luftlinie, das waren ja nur so 2 Kilometer entfernt. Aber Mama holte mich dann, glaube ich, ab mit dem Auto nachts. Und dann fuhren wir zurück. Und dann lagen in der Kurve, auf diesen 100 Metern von der Kurve, 5 Autos rechts und links verteilt im Straßengraben. Also ohne große Karambolage. Man könnte sagen, leicht sanft reingerutscht.
Ja, ist so. Man schlittert da so. Mir ist es selber auch passiert. In Iselhorst bin ich, da ist eine so eine blöde Stelle, da ist so eine Verkehrsinsel. Und da war auch Blitzeis. Und ich bin ein bisschen zu schnell, habe ich einmal den Lenker bewegt. Und dann bin ich so ganz langsam, aber unaufhaltsam geschlindert und bam, vor dem Baum geknallt.
Ja.
Und die Karre war ordentlich im Arsch. Und das war dann so wie bei Stefan Raab, Stocker im Real Life. Und ich bin ausgestiegen und wer stand da? Der Herr G. Punkt von der Freiwilligen Feuerwehr. Der stand da schon.
Aha, der stand.
Ja, ist ja glatt, ne? Ja, hier ist eine blöde Stelle. Ich so, ja, müssen Sie einmal die Polizei anrufen, haben hier den Baum kaputt gemacht und dann können Sie vielleicht das Auto bewegen. Ja, fahren Sie mal aus dem Auto weg. Ich so, aha, okay, der ist ja abgeklärt. Na ja, gut, Freiwillige Feuerwehr. Dann habe ich das Auto, rübergefahren auf die andere Seite. Es ging noch so gerade, war aber Totalschaden. Nee, war nicht Totalschaden, aber ordentlich im Arsch. Und dann habe ich auf die Polizei gewartet und stand dann mit Herrn G. Punkt, also ortsbekannt in Iselhorst. Wir standen dann da zusammen, ja, und guckten, ja. Und dann so ein Rollerfahrer kam des Weges. Ich so, oh, Rollerfahrer, Hilfe, ist aber gut gegangen. Ja, Herr G. hat dann gesagt, ja, steigen Sie mal ab, oh, okay, klappt.
Also der G. Punkt, der kümmerte sich um...
Der kümmerte sich, ja, das ist so...
Um seine Mitbewohner in dem Dorf.
Ja, ist eine integre Persönlichkeit aus Iselhorst. Ich könnte eigentlich auch seinen Namen sagen, weil es ist ja eine durchaus positive Geschichte. Habe ich aber jetzt nicht gemacht, man weiß ja nie, ne? Und also.
Hauptsache er war immer gerecht.
Ja, genau, das war er. Er saß nicht im Wohnzimmer und las Zeitung. So, wir standen dann auch und kleines Pläuschchen, was man so macht auf dem Dorf. Und so, ja, und mit einem Mal von rechts 3er BMW mit Vollstoff. Wir so, nein, auch schon so ein getunter. Oh nein. Und dann so, schupp, machte denselben Fehler wie ich und schepperte aber noch 3-mal Dollar vor denselben Baum, selbe Stelle. Gadosch! Und auf die andere Straßenseite.
Schön, dass es manchmal dann auch die richtigen trifft.
Weil ja, naja, man gönnt es Karl.
Nein, man gönnt es Karl.
Aber ja, also war so ein bisschen, der war so ein bisschen auf Gas. Ne? Tür geht auf und dann so ein Typ so, so einen leichten Blutfleck auch, der die Stirn runterkam, aber nichts Schlimmes, ja, nur eine kleine Platzwunde. Kippe und so. Und ach, jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, dass in dem Moment, wo wir den BMW am Horizont schon nur sahen, Herr G. und ich uns mit Tempo 0,001 vom Bordstein übers Blitzeis wegbewegt haben und versucht haben, uns in Sicherheit zu bringen.
Ah, ihr hattet das also so schon vorweg geahnt, dass der...
Wir wussten sofort, dass es scheppert und sind dann übers Blitzeis so... wie bei die Eisprinzen.
Wollte gerade sagen, ich wusste nicht, an welchen Film mich das erinnert. Ja, wenn die das Kaufhaus stolkern da. Ja, ja.
Nichts wie weg, nichts wie weg. Ja. Und der donnerte dann so richtig vorm Baum, dass ich irgendwie so, ja, dann kam die Polizei und dann stand ich dann da so und war natürlich, sag ich mal, eine kleine Nummer. Ich hab den Baum auch so ein bisschen kaputt gemacht. Also da war vorher von mir so eine Stelle, die war auch
ach
so, kaputt.
Ach, der ist von demselben Baum gescheppert.
Ist von demselben Baum gescheppert.
Das aber da also war deine kleine Macke total atomisiert.
Die war atomisiert. Ich bin dann ja immer so ein bisschen, wie sagt man, ich bin nicht derjenige, der sich dann so wegtuckt. Ich bin dann wegtuckt.
Wegtuckt. Ja, da sieht man deine Homosexualität. Ist, also in ganz ist auch Herrn G. bekannt gewesen. Und
also wie Herr G. und Simon G. sich da übers Blitzeis weggetuckt haben, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber ich hätte mich ohne Probleme wegducken können oder so. Aber nee, ich bin dann ja auch ordnungstreu oder wie sagt man, ich bin dann ja auch so, da muss alles auch dann, wenn ich da so einen Baum andetsche und die Stadt dafür Geld kriegt. Denn so ist es. Ich habe einen Baum der Stadt Gütersloh beschädigt und das muss ich dann bezahlen. Musste ich bezahlen, eine Rechnung bekommen über 157 Euro oder sowas.
Hä, wieso denn jetzt du und wieso denn jetzt nicht dann der BMW-Fahrer?
Der BMW-Fahrer wahrscheinlich über 158 Euro.
Ja, aber das ist nicht gerecht.
Ich hab's ja nachverfolgt.
Da hättest du mal sagen sollen, wo sind denn da meine Schäden noch?
Ja, ne, die Karte muss man dann spielen, ne? Die Karte muss man dann spielen.
Welche Karte? Die Karte, ich zahle, obwohl der Baum jetzt nur noch aus Splitter besteht, oder welche Karte?
Ich mach das dann trotzdem. Ich war bei dem Integristen, wie sagt man, beim Integersee. Bei
den Menschen mit der größten,
ich war am Tegernsee. Bei den Menschen mit der größten Integrität stand ich im Isselhorst, stand ich im Wort. Freiwillige Feuerwehr, weißt du, das ist was auf dem Dorf. Und dann stehe ich zu meinem Wort.
Ja, und, na gut.
So, Thilo, wenn wir Besuch haben.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn meine Freundin da ist, die kriegt die Geschichte dann ja auch zum vierten Mal noch zu hören.
Ja.
Aber das kommt, liegt ja auch daran, weil meine Freundin öfter mal da ist. Also kriegt sie die Geschichte auch entsprechend öfter. Aber grundsätzlich wird ja jeder unserer Besucher auch einmal konfrontiert mit unserer Lieblingsgeschichte auf unserem Bauernhof, nämlich der Absturz des Harriers.
Oh, ja. Der Absturz des Harriers, das war eine bittere Pille, mein lieber
Scholli. Jetzt haben wir ja die ganzen Podcast-Hörer zu Besuch, dann müssen wir die Geschichte erzählen. Aber die kannst du besser erzählen, weil bei mir war das ja wirklich an der Grenze zur Wahrnehmung. Ich weiß ja nur noch weniges.
Ich war 8 oder 9, nee, war der 79? Ich war 8. Ich war 3. Oder fast 8, genau. Das war letztes Jahr, hat sich das zum 40. Mal gejährt. Also ich war einfach nur draußen mit Simon und Robin, also meinen beiden Brüdern und meinem Vater. Unsere Mutter war arbeiten. Also unser Vater war auch arbeiten, aber eben auf dem Hof. Und wir standen draußen auf der Fläche.
Wir wollten zu den Nachbarn Rasentrecker abholen, oder?
Das kann sein, dass wir das wollten, aber wir standen jedenfalls noch normal auf dem Gelände. Ja, und dann wurde der Himmel plötzlich schwarz. Also wirklich eine riesige schwarze Rauchwolke bedeckte das Blau und es fielen wirklich dicke Äste. Also man müsste eigentlich sagen, Teile von Bäumen prasselten um uns herum auf den Asphalt und die brannten, brennende Äste. Mein Vater guckte, sah das und natürlich war der erste Gedanke damals in den 70ern, die Russen sind da, ne? Der Krieg geht los, ne? Und dann hat er dich geschnappt, weil du so klein warst und sie, Robin und ich sind selber gerannt, sind wir einfach weggerannt. Wir sind aufs Feld gerannt, guckten immer hinter uns und hinter dem Hof wirklich eine riesige schwarze Rauchsäule ging da hoch. Und dann blieben wir irgendwann stehen, weil wir merkten, es war wohl doch kein Bombenangriff. Es hört sich so lustig an, aber es war irgendwie tatsächlich so, ne? Und dann.
Aber man könnte so, ne, wenn in so einem Apokalypse-Film oder so ein totaler Wetter-Klima-Umschwung von jetzt auf gleich, so eine 180-Grad-Wende der klimatischen Stimmung, ja? So hat sich das doch angefühlt,
ne? Ja,
so,
das war auf jeden Fall in dem Moment ein totales Endzeitgefühl,
ne? Endzeitgefühl.
Und dann war uns nicht klar, was da passiert war, ne? Weil einfach da der Wald brannte dann praktisch. Keine Ahnung. Aber dann wurde halt nach und nach klar, dann die Autos blieben alle stehen auf der Straße. Wir haben direkt diese, unseren Eltern ist ja direkt die Schnellstraße da, wo die Leute ja eben heizen wie die Irren und sich totfahren. Da bildete sich dann ein Stau, was ja eigentlich nie passierte. Und alle blieben stehen. Weil dann nämlich eben dieser Harrier, also ein britisches Militärflugzeug, abgestürzt war. Da war der Pilot über Marienfeld, das ist 10 Kilometer weiter, der war abgesprungen und die Maschine war dann weiter gesegelt und im Prinzip direkt neben unserem Hof in den Wald gesemmelt. Also so 100 Meter weiter. Ja, das war natürlich eigentlich knapp, ne?
Das war knapp.
Also das war jetzt so auf der Landkarte nur so ein paar Millimeter weiter. Dann hätte der uns auf jeden Fall zersägt da komplett.
Ja. Die Flugschneise, die sich da auch gebildet hatte, hast du das jetzt gerade angesprochen?
Also bei dem war keine Flugschneise, war einfach nur ein Loch, ein Krater war da. In dem Krater haben wir ja noch viel später noch viele Filme gedreht. Schneise gab es später auch, das war dann ein anderer Harrier, der ist dann zwischen uns und Marienfeld, also 3 Kilometer weiter abgestürzt. Aber das war ja damals alles schon nicht mehr so dramatisch, weil diese Harrier sind oft abgestürzt. Es war keine Seltenheit.
Die kamen mal runter.
Es war ja Militärflughafen Gütersloh, war ja sehr beflogen. Und es gab ja auch immer die große Diskussion in der Stadt, in der Lokalpresse, Fluglärm, wovon ich als Kind überhaupt nicht wusste, was Fluglärm ist. Weil es so allgemein war, dass die Tassen wackelten im Küchenschrank, dass mir gar nicht klar war, dass das mit Fluglärm gemeint war, weil man ist damit aufgewachsen. Die Dinger ballerten ja da durch die Gegend und machten ihre Probeflüge die ganze Zeit. Da flog einem ja alles weg. Und als sie dann aufhörten mit diesen Flügen, wurde es dann plötzlich ja tatsächlich ruhig in Gütersloh.
Ne? Ja. Wir hatten ja im Wohnzimmer immer diese riesengroße Scheibe und die wackelte ja. Die war ja komplett eng eingefasst. Aber wenn der Harrier wieder die Schallmauer durchbrochen hat, dann hat die gewackelt.
Ja.
Krass. Und das war ein Gedonner. Und es war auch oft genau die Strecke. Also das Wohnzimmerfenster guckt quasi in diese Richtung zum Militärflughafen Gütersloh, der kein unbedeutender ist. Also die Queen und Prinz Charles sind recht oft da. Das heißt nicht, dass sie in Gütersloh sind. Genau.
Doch, die Queen war schon in Gütersloh.
Die sind, ja genau, aber genau genommen ist es ja britisches Hoheitsgebiet.
Ja.
Ich sag mal, und deswegen kriegt man auch entsprechend wenig mit. Aber klar, Prinz Charles ist öfter mal da und macht Shake-Hands also, mit seinen Truppen.
Man hat da damals viel mitgekriegt, weil dann so Panzerkolonnen ständig über die Straße fuhren und Militärfahrzeuge fuhren über die Straße. Es war so eine Militärkolonne, war so ein Standard. Oh, jetzt kommt eine Kolonne, hieß es dann. Und dann fuhren die, da kamen so Wagen, die hatten Panzer geladen oder Panzer selbst fuhren dann die Straße lang.
Selbstverständlich war da viel Bewegung. Ich meine, nur jetzt von der Queen selber hat man nicht unbedingt immer so viel mitgekriegt.
Unser Onkel hat sie aber gesehen, glaube ich. Der hatte ja einen Job auf dem Militärflughafen.
Ja, der war da Maurer.
Der Onkel Wilfried, der mit den Sandalen Motorrad gefahren ist, das hatten wir auch schon mal erzählt. Der war da Maurer, der hat da immer die Schäden behoben, weil der ja ein Baugeschäft hatte.
Er hat doch immer gearbeitet.
PSA.
PSA.
Penner, Säufer, Arbeitsscheue.
genau. Was war das? Die Polizei, Police, sowieso. Ja, genau. Und wir hatten ja noch auf der anderen Seite unseres elterlichen Hofs, war ja ein Tanklager, das Tanklager von Captain Cosmotic. Und klar wurden da dann auch die Panzer getankt, die dann zum Flughafen gefahren sind. Und dann hatten wir regen Verkehr bei uns auf der Straße.
Mhm. Ja, und das Schönste ist auch interessant, so Kalter Krieg. Als mal diese Bananenhubschrauber, weißt du noch, die Bananenhubschrauber, die so zwei Propeller hatten und dann so eine Bananenform hatten, die flogen ja auch immer viel rum und hatten dann ja auch immer irgendwelche Netze darunter. Und der, ein Bananenhubschrauber ist mal bei uns vorm Haus gelandet, ganz regulär auf dem Feld.
Ja.
Fanden wir natürlich geil, sind wir alle raus, da durften wir als Kinder dann auch mal, die Tommies hießen die ja früher immer, die Engländer, die Tommies waren ja immer zu Kindern sehr freundlich. Ja. Die haben uns dann manchmal auch so Militärschokolade geschenkt, die so mittelmäßig schmeckte. Ja, und dann sind die, genau, der Bananenhubschrauber ist bei uns auf dem Acker gelandet. Dann hat der Soldat, ist rausgegangen, hat bei unseren Eltern geklingelt und gefragt, ob er mal telefonieren könnte.
Ja, bei mir und Robin. Unsere Eltern Echt? Waren, glaube ich, gar nicht da. Bei mir, Robin und ich saßen irgendwie auf dem Sofa. Und es gab einen Kritiker, eine Kritikerin dieser Aktion und das war unsere Katze. So. Alter, unsere Katze hatte wirklich den Schock ihres Lebens, als diese Banane da gelandet ist. Boah, die haben wir erstmal eine Weile nicht gesehen. Also ein dicker, aufgeplusterter Schwanz und BÄÄÄÄÄÄÄÄ! Das mochte sie nicht. Das mochte die Heinzi nicht. Und es ist aus heutiger Sicht völlig absurd. Aber die kam dann auf unserem Acker gelandet, kam dann rüber, tok, 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 um bei uns zu telefonieren. Also nichts mit Funk, Internet, super geheim, Dienst, sonst wie. Oh, am Telefonieren so auf Englisch halt.
Man verstand das ja nicht.
Dann haben die auch noch zu uns beiden Kindern gesagt, oh, komm mal rein, könnt auch mal reinkommen.
Genau, dann haben wir uns den Hubschrauber noch angeguckt von innen. Ne?
Ja, warst du denn auch dabei, Thilo? Ich kann mich nicht genau
Ich war erinnern. Da auch dabei, ja.
Alle Mann rein und dieses Ding von innen angeguckt. Und ich meine, Robin hat auch noch Fotos gemacht.
Es gibt Fotos von diesem, ich weiß noch, wir haben Fotos, wie das Ding bei uns auf dem Acker steht. Aber die müsste man raussuchen und müsste man irgendwann nochmal posten.
Aber kein Problem. Ja. Make pictures, no problem. No problem.
Ja, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Bilder von so Militär.
Hör mal, wir hätten doch auch Kinderspione vom KGB sein können.
Ja, genau. Ja, und ob. Und dann kam schon die nächste Banane. Tok, 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 tok,
Echt?
Tok. Ich meine, ne?
Und das weiß ich nicht mehr, kann sein.
Wurde ein bisschen was geschraubt. Diese Bananen, also diese Hubschrauber mit zwei Rotorblättern, das sind solche Kraftmonster. Die haben ja Militärgeräte in Netzen darunter dann immer bei uns so lang transportiert, ne?
Ja.
Da waren so immer Netz so Sachen. Drunter,
ja, die hatten
irgendwas da drin.
Ja, irgendwie Kisten oder Watt oder auch mal, war da auch mal ein Panzer drin? Ey, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. War da mal auch. Ja, so Militärzeug jedenfalls. Ja, und dann gab es ja auch Tag der offenen Tür, gab es ja auch auf dem Militärflughafen. Da haben wir ja so eine Flugshow gesehen, richtig. Wie in Rammstein. Stell dir mal vor. Dann sind die Dinger da rumgeballert.
Und zwar waren das die Red Arrows. Und das Allergeilste war, weil wir ja unseren Onkel Wilfried hatten, der da ein- und ausging, der hat uns mitgenommen und das ist jetzt noch eine andere Geschichte, sorry, die muss ich aber kurz reingrätschen und zwar, das hatte nichts mit dem Tag der offenen Tür zu tun, sondern die Red Arrows haben bei uns auf dem Flughafen trainiert, die haben eine Übung gehabt, eine Übungsgeschichte und da hat Wilfried gesagt, kommt mal mit und dann hatten wir quasi eine Privatvorschau von den Red Arrows.
Ach, echt?
Ja, das war eine Flugshow. Und
weiß ich gar nicht mehr.
Vielleicht bringst du das durcheinander und du denkst, dass die Red Arrows am Tag der offenen Tür da waren.
Ja, hätte ich gedacht.
Bin ich mir nicht ganz sicher.
Das kann sein, ich kann mich nur an diese Flugdingens erinnern, aber ja, war vielleicht nicht.
Ich meine, klar, die anderen Angestellten waren mit Sicherheit auch alle da. Und wir waren auch da und dann konnten wir uns das angucken. Und die haben ja dann in den Farben der britischen Flagge da, der Rauch, der aus den Harriern rauskam, der war dann ja so farblich eingefärbt, also war ja eingefärbt.
Stimmt, englische Fahne, ne?
Des Union Jacks, wow. Union Jack. Und das war natürlich spektakulär und dann sind wir da rumgerannt, so totale private, wir hatten einen privaten Tag der offenen Tür, es war geil. Aber wie du schon sagtest, es gab dann ja auch noch den offiziellen Tag der offenen Tür und viele aus Gütersloh und Umgebung, Marienfeld und so, waren dann da. Und da ist ja auch ein legendäres Foto entstanden mit
Mit der Pappfigur von Mr. T. Weil ich meine, das war ja der Vorteil auch, dass man in Gütersloh wohnte. Man hatte SSBC, vorher BFBS, das englische Besatzerfernsehen. Ja. Und da konnte man viele Filme gucken, die bei uns nicht liefen, weil bei uns gab es ja nur 3 Programme. Und man konnte Serien gucken. Und es lief zum Beispiel das A-Team. Wir haben immer das A-Team geguckt, lange bevor es unsere Freunde und Bekannte überhaupt kannten.
Ja.
Wir haben nicht viel verstanden. Aber wir haben es geguckt und haben uns immer auf die Action gefreut. Und am Tag der offenen Tür gab es dann halt da so eine Pappfigur von Mr. T. Und da haben wir uns neben dieser Pappfigur fotografieren lassen. Und es gibt kaum ein Foto, auf dem ich beschissener aussehe als auf diesem.
Ja, vielleicht könnte man es jetzt nochmal hochleben lassen.
Ja, das könnte man eigentlich hier nochmal unter das Posting vielleicht nochmal drunter pappen.
Noch ganz kurz zu SSVC, BFBS, Radio Television. British Forces Radio, genau. Top of the Pops sei auch noch erwähnt, das war natürlich immer toll. Dann hatte man schon die englische Top 10 brandaktuell mit entsprechenden Videos und Auftritten, das war alles ganz geil. Und einige wenige Filme hatten die ja gezeigt, die waren ja immer ungeschnitten. Ne? Ich kann mich bis heute an die Filme erinnern, die da liefen. Du konntest SSVC auf deinem Fernseher in deinem Zimmer gucken, weil unsere Eltern insgeheim hofften, dass du dann dadurch besser wirst in Englisch. Doch der Erfolg blieb aus. Der Erfolg blieb aus? Nein, das weiß ich nicht.
Ja, vielleicht hat eindeutig. Ich habe dann aber das Omen ungekürzt sehen können, was natürlich auch im ZDF total gekürzt war. Das war natürlich toll. Und Dirty Harry. Da liefen echte harte Schocker. Mindestens 10 Jahre, bevor sie bei uns liefen.
Phantomkommando lief da auch.
Echt?
Irgendwann lief. Habe ich morgens im Radio gehört. And tonight, a classic war movie. Arnold Schwarzenegger's Commando. Und ich dachte nur so, was? Ja, genau. Classic war movie. That's it. Und das ist eigentlich ganz witzig, dass wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, weil ich nämlich auch endlich mir vorgestern Excalibur angeguckt habe.
Sehr interessant.
Den hattest du nämlich auch gesehen. Stimmt. Excalibur. Ja. Und ich dachte so, was ist das? Boah, Fantasy und so hart. Und bis heute dachte ich immer so, ja, den musst du eigentlich noch mal gucken. Und mein Kollege Thorsten meinte auch, den habe ich darauf angesprochen, auch die Generation wie wir, oh, der ist gut. Jetzt habe ich ihn endlich geschaut, ey. Gnadenlos. Ja, weil der
so hart war, ne? Ich habe aber kaum Erinnerung und ich habe mir auch die Blu-ray hier in den Schrank gestellt. Ich habe den aber seit damals nicht mehr gesehen. Den wollte ich unbedingt mal auffrischen wieder.
Er ist überhaupt nicht hart.
Er ist überhaupt nicht hart? Das war doch so ein Gemetzel da immer. Ey, ich weiß auch, damals kennen Sie Kino mit Helmut Lange und dann kamen Ausschnitte aus Excalibur. Da dachte ich, alter Vater, was ist das denn für ein Gemetzel? Aber gut.
Also ganz ehrlich, es ist nicht brutaler als Lawrence von Arabien oder so. Also das ist so ein Historienschinken und ich habe den hier gnadenlos durchgemöllert. Es war ein bisschen hart für meine Freundin, weil die natürlich dachte, was guckt der da? Ja? Also ein Fantasy-Ritterfilm von 1981 ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Der ist aber gut. Und die haben dann da so ganz blank polierte Ritterrüstungen und die leuchten die so an. Ja? Dann glänzen die immer so. Ist ein ganz schöner Fantasy-Look. Und ich will gar nicht zu viel drüber labern. Eine Sache sei noch bemerkt. Irgendwann dachte ich mir, wie kann das sein? So ein fetter englischer Film und ich kenne keinen Menschen, der da mitspielt. Dann habe ich ins Internet geguckt und dann habe ich erst angefangen, die Leute zu erkennen. Jean-Luc Picard, alter Haudegen, also John Patrick Stewart, Liam Neeson, ja, erkennst du auch.
Die waren aber damals auch alle unbekannt.
Unbekannt. Und Helen Mirren hat eine
Hauptrolle. Helen Mirren.
Die eine hübsche junge Frau.
Helen Mirren ist ja eh cool, die spielte ja auch bei Caligula mit.
Aber so ein bisschen die böse Hexe und nichts irgendwie von dieser Eleganz oder so, dieser Grazie oder dieser Coolness, die sie so heute hat, ne? Ganz anderer Typ. Naja gut, aber jetzt hier Filme. Ich wollte jetzt auch nicht wieder, ich habe schon viel zu viel immer mit meinem Lawrence von Arabien, den ich über Wochen geguckt habe.
Hast du den durch jetzt denn?
Den habe ich durch.
Oh, den muss ich jetzt auch nochmal gucken.
Ja, dann nimm dir mal 6 Wochen Zeit. Nimm dir Urlaub. Nimmst du dann einen Jahresurlaub?
Ja, weißt du, aber Lawrence von Arabien habe ich auf jeden Fall gute Erinnerungen dran, weil das war ja ein Film, den wir abends sehen durften im Fernsehen. Der lief mal auf der ARD irgendwie sonntagsabends. Es kann sogar sein, dass das die Fernsehpremiere war und es war für uns spektakulär, den Film zu gucken. Auf 4:3 war das ja damals noch mit riesig schwarzen Balken. Also mega. Man war ja aufs Fernsehen angewiesen, weil Kino war weit weg. Und ich weiß halt immer noch, dass ich eigentlich immer ins Kino wollte, theoretisch jeden Tag, Ne? Aber das wurde ja kontrolliert durch die Oberinstanz unserer Eltern und deswegen musste man immer die Eltern total belabern. Zum Teil auch, dass die mitkamen. Und ich weiß noch, dass ich Papa dann so lange belabert habe, dass der mit mir sonntags morgens 11 Uhr in Godzillas Todespranke gegangen ist.
Und du musstest deine blöden kleinen Geschwister mitschleppen.
Ja, du warst auch mit, ne?
Ja, alle. Mussten alle mit.
Ich hab nach der Schule die Poster gesehen, Godzillas Todespranke. Und ich dachte, ich muss diesen Film sehen. Ne? Es ist ein Riesenmonster, das zerstört eine Stadt. Und dann war der
Zufall,
dass
die Poster
genau,
waren
und dann
toll.
Und es war ein Sonntag, wo Wahl war. Ja? Und dann hat Papa gesagt, gut, nehmen wir den Tillmann noch mit. Das war ja mein bester Kumpel. Nehmen wir Tillmann mit und dann gehe ich zur Wahl und dann gehen wir zusammen in den Film, wenn er denn unbedingt sein muss. Ne? Und so saßen wir dann im Stadttheater und guckten Godzillas Todespranke. Das war toll. Ich habe Papa ja auch noch genötigt, mit in Delta Force zu kommen. Ich muss diesen Film sehen. Und dann saßen wir zusammen im Chuck Norris Film.
Godzillas Todespranke, das darf nicht unerwähnt bleiben, war kein originaler Godzilla.
Richtig. Das hat Jörg Butgereit dann später gesagt. Weißt du noch, wo wir Butgereit noch gar nicht kannten und bei der Veranstaltung waren?
Das war eine tolle Veranstaltung in Bielefeld.
Ja genau.
Hat er den ersten Godzilla gezeigt, in Schwarz-Weiß?
Genau, 35 mm, weiß ich noch. Und dann in der Hechelei war das, ne?
Bielefeld, genau, in der Hechelei.
Und dann kam ich doch so als Fan nach vorne, ja, Herr Butgereit, ich habe auch mal einen Godzilla-Film im Kino gesehen. Godzillas Todespranke. Der ist ja gar kein richtiger Godzilla-Film.
Ach,
wieso, was? Mist. Ja, ist ja so ein koreanisches Imitat von Godzilla und der heißt ja eigentlich Yongari. Ich so, ja stimmt, die nannten den im Film selber ja auch immer Yongari, ne? Da wurde mir klar, dass ich im Kino damals nie einen richtigen Godzilla-Film gesehen habe, ne? Das ist enttäuschend, ne?
Ja, das ZDF hat irgendwann eine Godzilla-Reihe ja dann dienstags 19:45, glaube ich, gebracht, ne? Frankensteins Monster.
Richtig, da konnte man das dann.
Und ein paar dolle Dinger.
Frankensteins Monster, ja, genau.
Schön.
Ja, das war toll dann. Dann konnte man so ein bisschen das. Ich weiß auch, das war ja auch dann immer dieses schlimme Diktatur, dass man keine Filme dann ab 16 gucken durfte, weil natürlich, man wurde ja zum Kino hingebracht. So weiß noch, Gremlins, Rückkehr der Jedi-Ritter und so, da wurde man immer hingefahren, weil die waren ja auch ab 12. Und der erste Film, den ich ab 16 geguckt habe, weil ich einfach mit dem Fahrrad hin bin, mit meiner Cousine Heike, das war Mad Max 3. Also ich so, jetzt reicht's mir, ich will jetzt Mad Max 3 gucken. Und da war der Bann gebrochen, ne? City Cobra war ab 18, einfach mit dem Fahrrad in die Stadt. Familie zum Knutschen. Ja, ich fahre einfach zum Tim hin und dann bin ich natürlich mit zu Tim hingefahren, stimmte schon. Aber dann weiter zum Kino. Familie zum Knutschen war ja ab 16.
Ach so, ja.
Emanuel 4 haben wir geguckt, weißt du? Einfach nur, weil es ging. Einfach nur dieser Trick mit dem Fahrrad, ich fahre zu Tim. Ja, und von Tim fahre ich weiter und gucke mir in der Kaskade Emanuel 4 an. Und Freitag der 13. habe ich auch im Kino gesehen, Teil 5.
Der fünfte ist gut, der fünfte ist doch gut.
Ja, er wird von vielen gehatet, weil es ja am Ende nicht Jason ist, sondern irgendein komischer Pädagoge, der da unter der Maske ist oder Hausmeister, ich weiß es nicht mehr, aber ich fand ihn gut und ich fand es einfach aufregend, Freitag der 13. im Kino zu sehen.
Ja, natürlich ist das aufregend. Es war, also ich fand es auch mega aufregend, dann so in Österbarkeit zu steigen und dann war es ja im Winter auch schon um 18 Uhr dunkel und dann war man da alleine in Gütersloh und dann bin ich in Beverly Hills Cop 2 reingegangen.
Wow!
Ja, das war aufregend. Das waren die ersten Schritte, ne? In so eine Unabhängigkeit. Und Delta Force hattest du mit Papa geguckt. Das darf ja nicht unerwähnt bleiben. Da spielt ja eine Verwandte von uns mit, ne?
Hanna Schigula. Die Cousine unserer Tante. Ja. So sieht das aus. Das kann man nicht oft genug erwähnen, dass wir Hollywood- und Film-Arthouse-Verwandtschaft haben in der Familie.
Richtig. Das kann man. Ja.
Wir haben aber Hanna Schigula ja nie kennengelernt. Es war ja nur, unsere Cousine hat mal bei ihr gepennt, glaube ich, in Paris, ne?
Kann sein.
Die war ja auch näher dran. Das war ja dann ihre
Wüsste ich nicht.
Tante oder
auch was? Nicht. Genau. Auch schon nicht. Ja. Auch unsere Cousine ist schon nicht direkt mit Hanna Schigula verwandt.
Nee,
aber wir schreiben uns das ganz groß auf die Fahne.
Ja.
Das ist einfach.
Kann man nicht oft genug erwähnen. Genau.
Nicht oft. Diese gemeinsame Filmvergangenheit, die man da hat, das liegt einfach in unserer Filmfamilie. Wir sind auch verwandt mit Walkes in Emden, mit Doppel-A. Jetzt ist nur der Haken an der Sache, dass es wahnsinnig viele Walkes da oben gibt.
Richtig. Aber ich weiß aber, welche Tante. Es ist Tante Anni. Tante Anni Walkes. Tante Anni ist eine geborene Walkes aus Emden. Jetzt würden wir gerne damit angeben, mit Otto verwandt zu sein. Aber es lässt sich wahrscheinlich nie wieder durch irgendwelche Stammbäume beweisen.
Leider nicht belegbar. Schade. Nee, na gut, jetzt muss man sagen, Otto der Film, klar, Otto der Film war gut, aber Delta Force war auch nicht schlecht. Also
Papa hat den Film, glaube ich, durchlitten, dem war das, glaube ich, alles zu brutal. Ich weiß es nicht, er tat cool und es war natürlich so. Ich dachte immer, oh Gott, jetzt ist der Film. Da saß ich da immer so und hatte so eine Panik, dass der Film jetzt zu brutal ist, weil Papa ja sowas dann überhaupt nicht gerne guckt.
Nee.
Und dann immer so, nein, hoffentlich wird der jetzt nicht so brutal. Und dann war der für mich, aber damals im Kino, dann habe ich den, glaube ich, noch viel härter wahrgenommen als der war mit dieser Flugzeugentführung und so. Dann fand ich es war eigentlich ein unangenehmer Kinobesuch, weil ich immer dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Sonst mit Papa immer in die James-Bond-Filme reingegangen. Ich weiß noch, Octopussy, das war ja dann immer so, da konnte man ihn begeistern. Dann kam man dann vom Lande mal raus und konnte Octopussy gucken. So, das war ein Event, der erste Bond-Film, den ich gesehen habe.
Bond ist immer durchgerutscht. Ich habe auch Lizenz, der Hauch, ich habe sie ja eben schon durcheinander geschmissen, der Hauch des Todes haben wir zusammen.
Der mit dem Telefon halt.
Der mit dem Telefon.
Mit dem Science-Fiction-mäßigen Telefonanschluss.
Richtig. Und naja, da muss ich dir jetzt auf jeden Fall beipflichten. Also Delta Force hat eine gewisse Härte. Also Schlaf-Weiter-Bübchen. Ist schon
ziemlich... Wobei aus heutiger Sicht die zweite Hälfte, aus heutiger Sicht sieht man die albern. Damals war die erste Hälfte, diese Flugzeugentführung, das war hart. So, ne?
Ich hab, ist nicht lang her, noch irgendwie Kabel 1 oder so vor Delta Force gehangen. Boah, und ich dachte nur, die erste Hälfte, die sich auf fast anderthalb Stunden erstreckt, ist echt meisterhaft. Ist
ja, die ist gut.
Richtig gutes, spannendes Action-Thriller-Kino.
Finde ich auch.
Und hinten raus wird es dann unsinnig. Ja, das wird dann Quatsch. Aber so anfangs haben Menachem Golan und Joran Globus hart abgeliefert, ey. Hart abgeliefert.
Finde auch.
Richtig gut. Aber klar, diese Flugzeugentführungen waren ja früher gang und gäbe. Also nur deswegen kann ich mir auch Karachi merken. Hab ich's richtig ausgesprochen? Pakistan, Karachi. Ja, da sind ja immer zwischengelandet oder wollten die mal hin oder was andauern. Auch, also entweder ist bei uns ein Harry abgestürzt oder ist einer in der Kurve verreckt oder es war eine Flugzeugentführung.
Stimmt, wirklich, ja.
Das war ja schon also irgendwie oft.
Ja, man kriegte den Kalten Krieg so ein bisschen mit serviert auf dem Lande.
Auf jeden Fall. Also
was auch fast so schlimm wie Krieg war, weiß ich noch, war, dass man, obwohl man Ferien hatte, morgens dann um 7.30 Uhr aufstehen musste. Weil unser Vater meinte so, hier jetzt 6 Wochen in eine Betten hängen, nee.
Ja.
Ne? Schön jetzt mithelfen, Schweine füttern. Oh. Und dann weiß ich noch, dann immer morgens mithelfen und dann 7.30 Uhr aufstehen. Das geht ja eigentlich noch verglichen mit anderen Jobs, weiß ich auch. Aber wenn du Urlaub hast, also Urlaub, Ferien hast und dann schön immer morgens dann durch die Ställe und gucken, dass alle Viecher fressen, das war natürlich dann irgendwie nicht so ideal oft. Aber im Nachhinein nimmt man es wahrscheinlich sicher als positiven Einfluss für den persönlichen Werdegang wahr, aber da hätte man einfach lieber mehr gepennt und irgendeinen Quatsch gemacht, so, ja.
Die Kinder aus dem Dorf oder aus der Stadt, die mussten das einfach nicht, ne?
Die mussten es
komplett
nicht.
Frei, richtig Ferien. Und bei uns war dann immer schon so diese Verpflichtung da. Man musste sich eigentlich dann auch eher frei nehmen. Und irgendwie Vormittag und Nachmittag frei. Das
war schwierig.
Da wird es schwierig. Und mit Sicherheit hat man dadurch irgendwie gelernt, dass man mit anpackt, dass man eine Integrität hat, dass man sagt, dass man einen Blick hat fürs Gesamte und hilft.
Ja, dafür können wir so Sachen wie grubbern, ne? Flügen.
Ja, hör mal. Hier können wir noch mal Roger zitieren. Der sagte, grubbern bei Regen ist für ihn wie Urlaub. Oder was sagte er? So was sagte er doch, ne?
Ja, aber das stimmt auch, weil Grobern war ja einfach. Grobern ist ja einfach nur, könnte man sagen, den Boden auflockern. Da hat man
diesen
Grubber dahinter. Ein Grubber ist für die, die es nicht wissen, das sind ja einfach nur so praktisch Krallen, die durch den Boden ragen.
Ja, ja.
Ne? Und dann fuhrst du einfach mit dem Trecker immer im Kreis und hast dann den Acker einfach gegrubbert, bis er durchgegrubbert war. Bei Pflügen...
Man fuhr geraden und hat dann
man fuhr geraden.
Am Ende gewendet.
Ja, klar.
Nicht im Kreis.
Okay, aber am Ende hat man natürlich vor Kopf und vor Fuß des Feldes nochmal diese Wendekreise nochmal weggegrubbert.
Richtig,
also nicht im Kreis, aber man hat erst längs und dann am Ende nochmal Kopf und Fuß. Und Grubbern war schön, weil da konnte man eben den Kopf ausschalten. Das ist ja das, was Roger meinte. Roger war übrigens, das war eine Art WG bei uns auf dem Hof. Ich hatte ja gesagt, wir haben ja neu gebaut, 73, und in dem alten Haus wohnte dann eine WG. Und der Roger, der Student war, damals fast so ein bisschen, die waren ja so ein bisschen hippiemäßig, die Kollegen.
Das waren Grüne.
Es waren tatsächlich Grüne. Genau, es waren Anfang, genau. Und der hat dann aber so ein bisschen geholfen ja immer bei uns. So für ein paar Euronen hat er dann ja so Arbeiten übernommen, um sich das Studium zu verdienen. Das war ja ganz schön. Ja, jedenfalls, was er meinte, ist, man konnte beim Grubbern den Kopf ausschalten, beim Pflügen konnte das fatal werden. Denn beim Pflügen musst du eine Furche pflügen, den Trecker wenden und den Flug umdrehen. Wenn du dann da genauso relaxed gesessen hast wie beim Grubbern, hast du vergessen, den Flug umzudrehen. Das heißt also, du hast die Schneise, die du gerade gepflügt hattest, nochmal vergrößert. Du hast so eine Art Graben dann gepflügt. Ja, dann ist nämlich die Erde dann nicht auf den normalen zur Seite des bereits gepflügten rübergeschaufelt worden, sondern zur anderen Seite.
Das ist,
dann
einen dann schönen ist alles
Grat
durcheinander.
Ins Feld gezogen.
Es ist alles durcheinander. Und das konntest du nicht so begradigen. Das hat man hinterher gesehen. Und dann,
ja, wenn man ist dann ja noch ein paar Mal richtig wieder durchgefahren, aber wie du sagtest.
Also auf meine Frage zu Papa, was ist eigentlich, wenn ich jetzt so eine ganze Linie falsch flüge, antwortete er, da muss man dann mit dem Panzer drüber fahren hinterher.
Ja. Und Panzer wären ja da gewesen.
Die so wären ist da ja gewesen. Da hätte man nur einmal ganz kurz den Tommy einmal von der Straße rüberwinken müssen.
Einen Tommy winken kannst du einmal mit deinem Tank hier mal rüberkommen und die scheiß Flugschneise, tatsächlich Flugschneise mal gerade walzen.
Grubbern? Eher so ein mentales Ding, würde man jetzt heutzutage in den Metropolen.
Chill out.
Also zum eine mentale Chillen. Geschichte, ne? Da kann man abschalten und alles. Und vor allem, wir hatten dann auch zu späterer Zeit einen Trecker mit Radio. Das Radio musste man natürlich. Die Sender waren nicht mehr so ganz klar drin. Das war so ein bisschen geht so. Und die musste man natürlich auch ziemlich laut stellen, um dieses alte Dieselgeräusch irgendwie zu übertünchen. Hat aber geklappt. Ja, viel Radio gehört. Und da weiß ich noch, habe ich auch gegrubbert. Und da wurden im Radio die Simpsons angekündigt. Bald startet die Serie in Amerika. Ein Riesenerfolg. Die Simpsons kommen ins Fernsehen. Und ich dachte so,
ins ZDF vor allem, ne?
Ins ZDF. Und dann dachte ich,
das war der Termin vom rosa-roten Panther.
Dienstags
20 nach 6.
Ja, das guckst du mal. Die Simpsons. So. Aber ist ja bestimmt schnell wieder weg.
Ne? Ich hatte den ersten Lachflash bei den Simpsons, das war ein kleiner Vorfilm. Ich weiß nicht, ob das Werbung war oder ein Vorfilm. Es war eher ein Vorfilm, vor Stirb langsam 2. Da zeigten sie was von den Simpsons, hatte ich einen absoluten Lachflash, weil ich das so lustig fand. Da kannte ich die gar nicht. Dann kam das als Serie, da habe ich mich gefreut.
Ja, die haben schon, die Öffentlich-Rechtlichen haben schon so das Nötigste.
Aber es war kein Hit auf dem ZDF. Sie konnten es irgendwie nicht platzieren. Es war kein Hit. Sie haben es dann eingestellt. Und dann hat es ProSieben sich geschnappt. So war das.
Mhm.
Ich glaube, die haben da, was weiß ich was, 20 Folgen gezeigt. Und es waren aber schon dieselben Synchronsprecher. Also Elisabeth Volkmann und Gastel und so. Ja, jedenfalls, Simon, ich wollte noch mal beim Thema Grubbern und Pflügen bleiben. Und jetzt, dann gab es auch nämlich Rasenmähen auf einem Rasentrecker. Ja. Wahnsinnig laut ist das gewesen, wirklich. Wir hatten dann so Kopfhörer drauf. Und um alle Rasenflächen abzumähen, dauerte das immer 2 Stunden. War deswegen nicht so beliebt, auch wegen
etwas
der Lautstärke.
Länger, ne? Etwas länger.
Echt? Länger noch?
Gott. Ich würde sagen, mit dem alten Rasentrecker würde ich schon sagen. Also da waren ja auch, die Flächen wurden ja aufgeteilt. Ne? Also einer von uns dreien machte dann vorne an der Straße und daneben und so weiter. Ne? Und dann gab es dieses da wo jetzt Na, also unsere, die Flächen wurden aufgeteilt.
Und dann danach das alles noch zusammenhaken.
Danach alles zusammenhaken, ja, ja. Boah, genau. Ey. Aber die Rasentrecker haben sich eindeutig dann technisch entwickelt und wir hatten dann zwischendrin ein recht seltenes Exemplar, das gab es von einem Händler in Schloss Holte-Stukenbrock. Es war ein amerikanischer Rasentrecker mit Panzerlenkung.
Ja, der war gut, der blaue, ne?
Der blaue, also Panzer.
Der war super.
Eine große Sache, Panzerlenkung, also sind ja zwei Hebel.
Ja, aber der hatte diese zwei, genau, die zwei Hebel, die man parallel, wenn man so parallel nach vorne gedrückt hat, ging es nach vorne, parallel nach hinten ging es nach hinten. Oder aber man hat sie getrennt voneinander nach vorne und nach hinten gleichzeitig. Dann drehte sich das Ding wie ein Panzer.
Dann drehte
es
sich
super.
Wie ein Panzer. Und diese Panzerlenkung, die hatten wir auch noch bei Elton vs. Simon, die Live-Show, in irgendeinem so Mini-Panzergerät. Und ich dachte, Alter, das Ding bringst du jetzt nach Hause. Ey, das hast du im Blut.
Ja.
Nee, habe ich irgendwie vergeigt. Aber ich habe viele andere Spiele. Na, die Geschichte gefällt mir jetzt selber nicht. Aber was auch so ein...
Das ist ja eine geile Pointe jetzt.
Ja, habe ich nicht irgendwie... Ich war doch eigentlich begnadeter Panzerlenkungsmeister. Aber naja, also was ja auch früher eine ganz große Geschichte war, war Schleudersitz. Ne? Schleudersitz. Also erstmal in den Harriern war ja Schleudersitz. Wenn einer abstürzte, dann ist ja der Pilot mit dem Schleudersitz abgesprungen.
Und ja, der bei uns ja auch. Der ist ja, habe ich ja erzählt. Über Marienfeld hat er sich in die Luft geschossen.
Unser anderer Onkel, Manni, der hatte es immer so ein bisschen mit Wissenschaft und Technik. Der hatte uns dann irgendwann erzählt, dass man nach dem Schleudersitz erstmal 3 Zentimeter kleiner ist. Weil die Wirbelsäule
ja, weil man so gestaucht ist.
Ja. Oh. Und dann hatten wir ja natürlich auch immer von Gorky den silbernen Aston Martin, denn James Bond hatte ja bei Goldfinger in seinem Wagen auch einen Schleudersitz.
Ja.
Und Schleudersitz war so in unserem Spiel, also so habe ich es in Erinnerung, ein...
eine Größe.
Eine Größe, ein dauerhaft präsentes Instrument. Alles war irgendwie auf Schleudersitz.
Aber wir hatten auch so ein Spielzeug Aston Martin, wo dann so ein Schleudersitz rausfällt.
Ja, habe ich gesagt, der von Gorky, der silberne von Gorky. Ne? Da war
der
natürlich,
steht hier bei mir übrigens im Regal, falls ja, du ihn suchst.
Lass mich raten, der James-Bond-Bösewicht ist aber weg. So wie wir auch
ach,
immer...
der da drin ist.
Der da drin sitzt, ist weg.
Da bin ich überzeugt. Da glaube ich nicht, dass der da noch drin ist.
Der ist weg, so wie Batterien immer alle waren in Spielzeugen. Und in dem anderen Gorky von der Spion, der mich liebte, dieser Aston Martin...
Der weiße... Lotus Esprit.
Lotus Esprit, was habe ich gesagt?
Aston Martin.
Nein, ich sag zu dem auch immer Aston Martin. Lotus Esprit.
Da waren diese orangenen Raketen. Ne?
Diese orangen Raketen, weg. Die sind einfach weg.
Ja.
Oder ich hatte auch mal ein Rolls-Royce-Spielzeugauto, vorne die Emily, abgebrochen.
Ist abgebrochen. Du hast mir doch, die Geschichte hatten wir auch schon mal, du hast mir doch mit Mama und Papa zusammen die schöne alte Enterprise nochmal geschenkt. Aus den 70ern.
Haben wir schon erzählt?
Der konnte man ja oben auf diesem Teller von der Enterprise konnte man. Ja, in der Weihnachtsfolge haben wir das erzählt. So, jedenfalls die schöne alte, dann konnte man oben auf dem Teller drehen und da sind vorne immer so orangene Scheiben rausgeflogen.
Phaser, Laser.
Und ihr hattet mir die ja nochmal teuer ersteigert zu Weihnachten geschenkt und natürlich keine Scheiben drin.
Weg.
Alle weg.
Mist.
Logisch. Ja. Man kann antiquiertes Spielzeug kaufen, aber bitte nicht die Teile, die da mal drin waren.
Also
Sachen zum Abschießen sind grundsätzlich weg.
Ja. Ja, wenn der Kleine hier mal irgendwas durchgespielt hat und dann sind die Batterien alle, dann denke ich mir so, du, lass es alle sein und dann so 2 Wochen später mache ich dann die Batterien neu rein. Ist wie ein neues Spielzeug.
Ja.
Oh, toll, neu. Vielleicht ist da auch immer ein bisschen System dahinter.
Ja, du musst einfach, das ist genau was Greti nie gecheckt hat, beim Ostereier suchen, was ja dann auch auf dem Lande stattfindet bei Mama und Papa wegen den großen Flächen. Ich weiß nicht, jetzt wird es mir wahrscheinlich nicht mehr gelingen, aber dann immer Ostereier suchen, überall die Schokodinger. Dann hat sie die alle gesucht ins Körbchen und dann hat sie das Körbchen abgestellt und weitergesucht. Dann habe ich aus dem Körbchen immer die Eier wieder rausgenommen oder ein Teil, damit es nicht auffällt und dann wieder neu versteckt, sodass sie ohne Diabetesgefahr unendlich viele Eier suchen konnte.
Ja, also es ist mit Süßigkeiten, dann da man natürlich ein Spleen. Das, das ging nicht ganz, das ging nicht, das, wie soll ich sagen, das war das Öl bei uns zu Hause.
Ja.
Und dann mit 2 Geschwistern, da muss man schnell sein. Unsere Eltern hatten ja auch manchmal Bock auf Süßkram. Ey, totale Mangelware, wenn was gekauft wurde, es wurde sofort, es wurde vernichtet.
Ja, wir hatten ja auch nicht die Möglichkeit, irgendwo das zu holen. Wir hatten ja schon mal in einer vorherigen Geschichte erzählt, Tini an seinem komischen kleinen Kiosk-Klapperladen, der hatte ja nichts. Da war ja immer alles ausverkauft.
Er hatte einfach nichts.
Er hatte einfach nichts.
Nur ein Bounty, aber das hatte seine Tochter schon mit in der Schule.
Ja, genau. Und bei mir irgendwie drei Eissorten und dann war es das Letzte, war das Letzte.
Es wurde dann eingekauft bei Aldi oder Mini-Preis. Mhm. Und wenn dann was da war, dann, ja, es musste aufgeteilt werden oder ansonsten waren die Griffel dermaßen schnell auf dem Zeug und es bis heute mit Süßkram, es geht einfach nicht. Ich will auch immer noch versuchen, davon loszukommen. Bin auch gerade wieder daran, weil ich weiß auch nicht, ich habe da einfach einen totalen Spleen. Ich esse viel zu viel Süßkram. Wenn ich darf, wenn ich gelassen werde, wenn es zu Hause ist, ich muss alles auffuttern. Wenn eine Schokolade hier liegt, kann ich es mir nicht abgewöhnen. Ich muss die Schokolade erst aufessen. Erst dann habe ich überhaupt eine Chance. Aber wenn ich dann draußen.
Deswegen war unser Ostereier suchen ja auch eher immer wie so ein Footballspiel, weißt du noch?
Ja, ja, ja.
Und wir haben lange Ostereier gesucht. Es war ein Event. Ich meine, das letzte Mal, da wäre ich schon 30 gewesen, habe ich noch Ostereier gesucht. Und dann hat Papa das alles versteckt im Garten und dann haben wir uns praktisch geprügelt. Es war Sport, eine Sportveranstaltung, nenne ich es.
Hätte man auch auf dem Hattie-Vorplatz machen können mit so Junkies.
Ja.
Und dann sagen, pass auf, hier ist Heroin. jetzt lauft mal los und seid aber nett zueinander.
Beim Thema Ostereier suchen fiel mir noch gerade ein schrecklicher Begriff ein, Simon. Ein schrecklicher Begriff.
Ja.
Dieser Begriff ist für uns aus Niehorst schlimmer als der Begriff Herpes oder Arschkrebs. Er lautet, Simon, Gartenaktion. Was sagst du zum Thema Gartenaktion?
Ja. Die wurde ausgerufen. Die wurde kommuniziert.
Die wurde ausgerufen. Heute, Samstagnachmittag, ist doch nichts los. Samstagnachmittag, ich habe frei. Nee, heute, Samstagnachmittag, ist Gartenaktion.
Gartenaktion.
Ja.
Ja.
Güste Gartenaktion.
Ja. Ja, dann.
Jeder was? Packt mit an, ja. 2-3 Stunden sind wir fertig.
Was haben wir gemacht? Bäume beschnitten oder was? Gehakt? Ja. Oder was haben wir alle gemacht? Ja, so Garten. Ja. Also, es ist ja schön, wenn man also ein Garten bringt viel Arbeit mit sich. Das ist jetzt wahrscheinlich keine Neuigkeit, die ich hier jetzt verkünde. Alle mit anpacken und dann haken und haken im Garten. Mit dem Harten im Garten. Und damals ist, das wollte ich noch zu sagen zu deinem Herrier-Absturz, wo der Wald brannte. Damals ist der Wald natürlich nicht abgebrannt, weil er war feucht. Der hatte genug Bodenfeuchtigkeit, ne? War nicht so trocken wie heute. Stimmt. Also 2019 wäre der gesamte Wald abgebrannt oder 2018 oder auch 2020.
Ja, man muss auch sagen, dass die, das haben wir eben nicht erzählt, also wir hatten das ja überlebt und dann überlebt tatsächlich und diese Einzelteile von dem Herrier, der ist da zwar reingestürzt, hat den Krater hinterlassen, in dem wir viele, viele Filme gedreht haben, dann später in diesem Krater. Weil so ein unnatürlicher Krater dann im Wald war. Aber die Einzelteile des Herriers sind durch den Wald geflogen, über die Straße, Brockhagener Straße hinaus, in den Garten von Heidmanns rein.
Jo.
Und dann lagen dann so brennende Maschinenteile überall rum. Und dann kam, Fernsehen kam auch, ne? Aber in der Lokalpresse war es nur ein Foto unter ferner Liefen, weil, wie gesagt, diese Abstürze waren ja total an der Tagesordnung. Das ist auch jetzt nicht mehr so vorstellbar, dass Flugzeugabstürze in ländlichen Gebieten nur eine Randnotiz sind im Lokalteil der Tageszeitung.
Ja, es war wirklich irre. Und die Teile haben wir gefunden, nur noch 10 Jahre danach.
Wir haben ja so genau immer noch Kabel, so Kabel gefunden. Ja.
Es hatte natürlich immer so ein bisschen was von einer UFO-Landung, so ein bisschen Science-Fiction. War so ein bisschen Magic natürlich auch. Klar, Kinder bauen dann immer auch alles in ihr Spiel ein.
Aber durch all das auf dem Lande, und ich glaube, das könnte man fast noch mal zu einer zweiten Folge machen, denn das sind ja irgendwie echt viele Sachen, die einem da einfallen.
Jo.
Man ist auf jeden Fall körperliche Arbeit. Es schadet auch nicht fürs Leben, muss ich sagen. Das hört sich ein bisschen konservativ an. Ich weiß noch, wo ich mit Vanessa mal das war 99 oder so, da war irgendwie so, da hatte ich Kurzfilme eingereicht auf so ein Internetportal ganz am Anfang. Da war so eine wahnsinnig coole Medienparty in Hamburg. Dann sind wir nach dieser Medienparty noch so saufen gegangen auf der Reeperbahn. Dann habe ich morgens um, 6 Uhr in so einer Kaschemme gesessen auf der Reeperbahn und dann einen getroffen von den Farmer Boys. Weißt du die Band noch? Diese Crossover-Band?
Nee, aber...
Und dann waren die alle total blau und dann... Oder Bronx Boys, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann wollte der unbedingt mit mir Armdrücken machen. So ein harter Typ von der Reeperbahn mit Zahnlücke wollte Armdrücken und meinte, den Blödmann mache ich fertig. Und dann habe ich den relativ mühelos im Armdrücken besiegt in dieser... Hamburger tätowierten Hafenkaschemme, so nenne ich es mal. Und der konnte es nicht fassen.
Was hast du? Du bist ein Bär, Mann.
Und ich habe einfach gesagt, ich komme vom Bauernhof. Fertig aus.
Ja, und irgendwie so plappern wir nochmal weiter, wa?
Auf jeden Fall, das ist eine zweite Folge wert. Zu dem Thema anhängen möchte ich nochmal diese Woche am Wochenende freitagsabends auch eine Möglichkeit, die man nur durchs Landleben erhalten hat, ist relativ frei Filme drehen mit vielen Möglichkeiten, vielen möglichen Locations, die man nutzen kann. Und wir haben den Film Operation Dance Sensation gedreht, 2003, das war mal ein Diplomfilm. Der läuft im Open-Air-Kino Brackwede im Gleisdreieck, dabei IKEA. Am Freitag, 22.05. Wer Lust hat, kommt vorbei. Ich werde den Film ansagen und die machen da so ein provisorisches Autokino.
Ja, finde ich schön.
Von der Weberei, von der alten Weberei. Man kann auf die Seite gehen, die Weberei Autokino, und kann sich ein Ticket bestellen oder einfach abends da einfach vorbeikommen und sich vielleicht den Film Operation Dance Sensation angucken, der eine Menge Action enthält. Viele sagen, viel zu viel Action. Aber gibt es zu viel Action? Das frage ich euch. Und mit dieser weisen Frage möchte ich schließen und möchte sagen, es war mir eine Freude. Und ich gebe ab an Simon, der jetzt auch noch mal... Simon, wie komme ich denn aus dem Satz jetzt raus?
Ja, der sich jetzt auch noch mal gebührend standesgemäß verabschieden wird und die entscheidenden Worte zum Abschluss dieses Podcasts finden wird. So?
Da bin ich froh, dass du die findest, denn bei mir hat es ja nicht so geklappt.
Tschüss!